Ein wunderschönes, gesungenes Glaubensbekenntnis. Vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche, dass jeder Gottesdienst hier ein großes Bekenntnis unseres Glaubens wird und ein großes Lob unseres Herrn Jesus Christus. Ich begrüße Sie, begrüße euch alle sehr herzlich, liebe Geschwister, liebe Freunde und liebe Gäste dieses Gottesdienstes. Wir haben heute einen wunderbaren Sonntag. Es ist der Tag des Herrn. Diesen Tag hat Gott gemacht und er hat ihn prächtig ausgestaltet. Wunderbare Sonne, eine wunderbare Natur und all das ist von ihm. Das ist seine Schöpfung. Er hat es geschaffen und er hat uns zugesagt, dass er die Schöpfung auch erhalten wird, bis dass er wiederkommt. Da können wir alle ganz sicher sein. Ja, und wir haben einen Text heute Vormittag, der gar nicht zu diesem wunderbaren Tag passen möchte, nämlich Lazarus und der reiche Mann. Jesus erzählt ja vieles in Gleichnissen. Und das hat er jetzt auch in Gleichnissen erzählt, weil er uns damit viele wichtige Wahrheiten sagen möchte. Er hat uns und den Menschen damals keine großen Glaubenssätze mitgeteilt. Er hat keinen Katechismus entworfen. Er hat keine neuen religiösen Theorien entworfen. Nein, er hat ganz praktisch zu den Menschen gesprochen. Und was verstehen Sie am allerbesten? Das sind Erzählungen. Gleichnisse sind Erzählungen. Und das ist ja ganz interessant. Wir kommen jetzt erst in diesen Tagen wieder darauf zu, auf neue kommunikative Techniken, auf neue Techniken der Menschenführung, nämlich Menschenführung, vor allem in Unternehmen, durch Storytelling. Einige werden diesen Ausdruck ja bereits kennen. Geschichten erzählen. Der Chef erzählt nicht mehr, was du tun musst und dies und das. Nein, er erzählt Geschichten. Die glaubt man ihm. Die gehen unter die Haut. Und genauso unter die Haut geht dieses Gleichnis vom Lazarus und vom reichen Mann. Und dieses Gleichnis hat Jesus erzählt und Lukas hat es aufgeschrieben, und zwar im 16. Kapitel 19 bis 31 vom Lukas-Evangelium. Und das hören wir jetzt vorgelesen von der Alex. Bitte sehr, Alex.
Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die von des reichen Tische fielen. Doch kamen die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun in der Hölle und in der Qual war, hob er seine Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun aber wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hinnen hinabfahren zu euch könnten nicht und auch nicht von dannen zu uns herüberfahren. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er ihnen bezeuge, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde.
Ja, wir haben dieses Gleichnis gehört und das geht wirklich unter die Haut. Da sagt Jesus etwas, das für uns alle ganz, ganz wichtig ist und das ein dynamischer Prozess dieses Gleichnis, und das können wir in zwei Teile teilen. Ich möchte das also in zwei Teilen gerne behandeln. Zunächst die Geschehnisse bis zu dem Zwiegespräch zwischen Abraham und dem ehemals reichen Mann, und dann das Zwiegespräch, vor allem das, was der Abraham dann zum Schluss sagt. Das ist ja das Entscheidende, darauf läuft alles hinaus. Also, das machen wir so, aber bevor ich starte, dann möchte ich noch eine ganz kleine, eigentlich unbedeutsame Begebenheit erzählen, die aber dazu passt. Ich bin ja nun kein professioneller Theologe, und wenn ich dann so einen Predigtext in Vorbereitung habe, dann habe ich den immer im Hinterkopf und muss den längere Zeit dann ein bisschen überlegen. Und als ich vor kurzem in Wien war zu Besuch, und da hatte ich diesen Predigtext natürlich auch im Kopf, so ein bisschen. Ich bin beim wunderbaren Bahnhof in Wien ausgestiegen, und kaum, dass ich da bin, läuft ein Mann auf mich zu, ganz aufgeregt, und sagt, ich brauche Geld, ein paar Euro, und sonst kann ich keine Fahrkarte kaufen. Ja, ich habe ihm das gegeben, aber kurz danach sage ich, das war ein Schwindler. Ich bin einem Schwindler aufgesessen. Das soll mir nicht nochmal passieren, diese Burschen da. Den gebe ich nichts. Also ich gehe dann durch Wien durch, und just an diesem Tag, da sehe ich doch noch drei Bettler, die sitzen da unten an der Straße, betteln mich an. Ich sage, das gibt nichts. Ich wurde schon mit dem Schwindler, bin ich aufgesessen. Ich gebe nichts heute. Und dann am Abend, da kam mit der Predigtext. Was, du willst über Lazarus was sagen? Lazarus, der arme Mann da, warum gibt denn dem niemand was, dem Lazarus? Hat der Reiche dem noch was geben können? Warum gibt? Aber du bist ja auch da bei den Bettlern vorbei. Warum hast du denn nichts gegeben? Verstehst? So. Am nächsten Tag, ich gehe wieder durch Wien anschauen, da sitzt doch so eine Bettlerin da. Unten gehe ich vorbei, und dann sage ich, Mensch, wie war das denn gestern mit dem Text und Predigtext? Also ich bin zurück, hab dir was Ordentliches reingelegt, und dann hat die mich so dankbar angeschaut. Das war schon die ganze Geschichte eigentlich. Vielleicht war es so, vielleicht war das auch eine Schwindlerin, vielleicht war es auch eine organisierte Bettlerin. Vielleicht, das ist mir jetzt egal. Der Lazarus, der sitzt da, und der ist in Not, und der muss was haben. So, und dann kommen wir jetzt zum ersten Teil. Also, der erste Teil von dieser Geschichte, da sehen wir, wer da alles mitspielt in diesem Gleichnis. Das einmal Lazarus und das andere der reiche Mann. Nun, der Lazarus, der hat einen Namen. Natürlich Lazarus, auf Deutsch Gott hilft. Und wie heißt denn der reiche Mann? Kein Namen gehört, nicht wahr? Der reiche Mann hat keinen Namen. Also, wir wissen ja bereits, der Name ist eine ganz gewisse Angelegenheit. Der Name ist sozusagen verkörpert die Persönlichkeit. Also wer Namen hat, der existiert als Person. Wer keinen Namen hat, da weiß man nicht, ob der wirklich existiert. Und der Name hat noch eine ganz andere Funktion. Denken wir zum Beispiel an den Lazarus, den Jesus aus dem Tode auferweckt hat. Das war dann eine Woche vor Pfingsten, so viel ich weiß. Und wie hat er es gemacht? Er ist hin zu ihm, hat laut gerufen, Lazarus. Er hat ihn mit Namen gerufen. So hat er es gemacht. Er hat mit Namen gerufen. Und der Name ist sozusagen die Quelle einer Beziehung zwischen zwei Personen. Der Name ist die Beziehung zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Also, da sehen wir daraus schon, Lazarus hat einen Namen, der hat sozusagen eine Beziehung zu Gott. In welcher Form? Ich denke, dass ihr, dass Gott zu ihm eine Beziehung hatte. Das werden wir nachher noch mal abklären. Aber der Reiche, der hat das nicht. Der hat das nicht. Der Reiche, der ist so ein bisschen namenloser. Obwohl, der Reiche ist ja nicht nachher in die Hölle gekommen, weil er reich war. Das war sicherlich ein tüchtiger Mann. Den dürfen wir nicht als dummen Kerl hinstellen. Der war sicherlich reich und tüchtig. Der hat sein Geld verdient. Wie viele von uns. Der hat sein Geld verdient. Der hat ja nun dann seinen Reichtum gehabt. Und hat in allen Freuden dieser Welt gelebt. Keine Frage. Aber das war nicht der Punkt, warum er in die Hölle gekommen ist. Und Lazarus? Nun, Lazarus war bettelarm. Lazarus, der war da, hat gebettelt, der war krank. Aber in der Bibel, in diesem Gleichnis, ist mit keinem Wort gesagt, warum der denn nun dorthin kam, wo er ist. War er faul? Arbeitsscheu? Wurde er betrogen? Wurde bestohlen? War er krank, unheilbar irgendwie? Ja, da muss doch was vorgefallen sein. Aber das interessiert Jesus nicht. Und das ist für uns völlig ohne Belang, wie jemand da hingekommen ist, wo er ist. Der ist aber da und er braucht Hilfe. Er ist in einem Zustand, wo er nicht alleine rauskommt, wo er völlig hilflos ist und auf die Barmherzigkeit anderer angewiesen. Das ist der Lazarus. Und jetzt sterben beide. Und wir lesen, wie der reiche Mann sich in der Hölle wiederfindet. In der Hölle. Auf Griechisch die Hölle der Hades. Und bei den Griechen war ja der Hades ursprünglich der Gott der Unterwelt. Und bei den Juden wurde der Hades der Name Hades zu dem Ort. Da hieß also die, was Hölle war, das war dann der Hades. Und in den Erklärungen da steht dann, dass der Hades oder der Hades stand da, ist ein Ort im Totenreich. Ein Ort im Totenreich, wo es schreckliche Qualen gibt. Auch noch vor dem Endgericht. Das Endgericht kommt ja dann noch. Also schreckliche Qualen in diesem Ort, wogegen es in Abrahams Schoß, im Paradies, wunderbar ist. Da wird man getröstet. Aber im Hades, das Gegenteil, da wird man nicht getröstet. Ja, und der Lazarus, der kommt dann eben in Abrahams Schoß ins Paradies. Mit dem Tod, liebe Freunde, wendet sich das Blatt. Mit dem Tod wendet sich das Blatt. Und mit dem Tod oder nach dem Tod gibt es immer nur zwei Optionen. Das sagt Jesus mit dem Gleichnis. Es gibt immer nur zwei Optionen. Entweder Himmel oder Hölle. Von was spreche ich hier? Himmel oder Hölle? Das ist doch veraltet. Das war doch früher mal. Das kannst du heute nicht mehr sagen. Einer aufgeklärten, säkularen Welt willst du Himmel und Hölle sagen. Damit machst du doch nur Angst den Leuten. Das hat der Klerus früher gemacht. Aber das kannst du heute nicht mehr bringen. Jawohl, wir bringen das heute, weil es so in der Bibel steht. Es steht so in der Bibel. Es gibt nur zwei Optionen und sonst gibt es nichts. Und das wirklich Wichtige ist, dass wir nach dem Tod wohl unseren irdischen Leib verlieren. Der irdische Leib wird wieder zur Erde. Also eine neue Bestattungsform macht das ziemlich drastisch klar. Habe ich unten gelesen. Da wird der Leib in einen Behälter gelegt, gefüllt mit Kräutern und nochmal mit Kräutern über oben zugedeckt. Und nach 4 Jahren angeblich ist dann der Leib völlig in Erde übergegangen. Und diese Erde wird dann nochmal beerdigt. Habe ich ja nur gelesen. Nur um so drastisch klar zu machen, wir sind aus Erde und wir werden wieder alle zu Erde. Aber damit ist unsere Person nicht gemeint, sondern unsere Person, unsere Persönlichkeit, unsere Identität, unsere Seele, unser Geist leben weiter. Da müssen wir uns klar sein. Und noch eins, was hier drastisch, Herr Jesus drastisch sagt, wir werden auch noch unsere Sinne haben. Wir wissen nach dem Tod, wo wir sind. Und wir fühlen auch. Das sehen wir hier aus unserem Gleichnis. Und das ist für den, der in der Hölle landet, in diesen Qualen, fürchterlich. Fürchterlich, aber für den, der im Paradies ist, natürlich wunderschön. So, das ist, glaube ich, wichtig, dass Jesus will genau das uns sagen, damit wir wissen, was uns da erwartet oder auch nicht. Ja, und die Entscheidung, liebe Freunde, wo wir nachher sein werden, die müssen wir jetzt fällen. Mit dem Tod haben wir keine Entscheidungsfreiheit mehr. Die haben wir jetzt. Das muss ganz klar sein, das ist dringend. Wir müssen uns jetzt und hier dafür entscheiden. Nun, Vielleicht soll ich noch einige Einstellungen zum Tod sagen, wie sie damals war. Also bei den Griechen gab es zwei Schulen. Das eine war die Schule der Epikureer. Und der Epikur, der sagte, nach dem Tod fällt man in ein Nichts hinein. Das heißt, wir haben hier das Leben und wir können uns hier das Leben so schön wie möglich machen. Und wir sind niemand verantwortlich, sondern wir können hier alles genießen. Genieße den Tag, den Spruch, den kennen wir. Das kommt von den Epikureern. So, und die andere Schule bei den Griechen, das war der Platon. Und der sagte, so ist es nicht, sondern wir haben alle eine Seele, sagte er damals schon, wir haben eine Seele. Und die Seele, die überlebt den Tod und diese Seele landet, entweder, wenn sie für gut befunden ist, auf der Insel der Seligen im Elysium. Und wenn das nicht so gut war, dann eben an einem schrecklichen Ort, dem Tartarus. Haben wir vielleicht alle schon mal gehört. So. Und zur Zeit Jesu waren die Einstellungen ähnlich. Das gab da die Sadduzäer einerseits und zum anderen die Pharisäer. Die Sadduzäer, die haben nicht an das Leben nach dem Tod geglaubt und auch nicht an die Auferstehung am jüngsten Tag. Und die Pharisäer jedoch. Und deswegen, das ist einer der Streitpunkte zwischen Sadduzäern und Pharisäern, wie wir es auch immer in der Bibel lesen. Und Jesus war also der Meinung, genau wie die Pharisäer, nach dem Tode kommen wir eben entweder in den Hades oder in den Himmel. Und da denken wir natürlich auch immer gleich an den Stecher am Kreuz, bei der Kreuzigung. Da waren da zwei Schwerverbrecher. Der eine, der hat sich wohl noch in dieser Pein, in der er war und in dem, was Jesus gesehen hat, wohl noch, kam noch zum Buße, offensichtlich. Und er spricht dazu ihm, Jesus, wenn du in deinem Reich bist, dann denke an mich. Er wollte nur, dass Jesus an ihn denkt. Und Jesus sagt ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Na, genau das, was der Lazarus dann erfahren hat. Lazarus kam ins Paradies und dieser Schächer am Kreuz. Und zwar gleich, offensichtlich gleich, wie wir es hier lesen. Und das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Und nun war die Frage, die uns schon lange am Herzen liegt. Warum kam eigentlich der reiche Mann in die Hölle? Was war denn sein Vergehen? Nun, vordergründig, ganz klar, haben wir doch erlebt, seine schreckliche Unbarmherzigkeit. Da ist ja Lazarus in seiner Krankheit und seiner Not vor seiner Tür. Und er gibt ihm nicht was. Das war doch, der hat den Überfluss. Oder er sieht ihn nicht. Jedenfalls, er gibt ihn. Es ist nicht nur Geiz, es ist Unbarmherzigkeit. Und dann fragen wir uns, wie nah muss denn Not kommen, damit wir bereit sind, was zu geben? Wie nah muss uns dieser Lazarus sein, dass wir merken, der braucht uns. Der braucht uns. Also der Reiche hat das nicht kapiert. Vielleicht wurde es ihm gar nicht gesagt. Also wir wissen es nicht. Jedenfalls, der Reiche, der muss es ja gemerkt haben. Der, vielleicht ist er schon lange dort oder häufiger. Und die Leute werden ihm gesagt haben, da sitzt jemand. Und so, komm, lass den krepieren, hat die Beine gesagt. Ne? So wird er gedacht. So ist das. So. Wie nah muss das Elend kommen, damit wir es merken? Wie reich sind sie eigentlich? Haben wir ein paar Millionäre hier dabei? Überall sind noch Millionäre, Kapitalisten. Oder nur ein paar Hunderttausend oder ein paar Tausend? Na, wie viel habt ihr dann eigentlich auf dem Konten noch, bevor die Inflation alles wegfrisst? Wie viel? Ich will sagen, das ist völlig egal, wie viel. Es ist völlig egal, alles. Ob es viel ist oder wenig, es kommt vom Herrn. Das müssen wir uns klar machen. Es kommt vom Herrn. Und wir sind die Verwalter, auch wenn wir sagen, wir haben das hart erarbeitet. Wir haben da geschuftet dafür, wir haben geschwätzt dafür, wir waren clever dafür, wir haben da. Nein, es kommt vom Herrn. Und wir haben allein eigentlich nicht die Das heißt eigentlich, wir haben nicht die Verfügungsgewalt. Dieses Geld ist nicht nur dafür da, dass es uns gut geht. Wir haben auch Verantwortung für andere Menschen. Wir sind Verwalter. Und wenn wir Jesus kennen, dann wissen wir, dass wenn wir mildtätig und barmherzig sind, dann werden wir auch Mildtätigkeit und Barmherzigkeit erwarten dürfen. Und wenn wir geben, dann werden wir nicht ärmer, sondern wir werden nur reicher. Und dafür sorgt Jesus. Das ist vordergründig. Er war hartherzig, er war unbarmherzig. Aber, liebe Freunde, das ist nun nicht der eigentliche Grund, warum er in die Hölle kommt. Es gibt eine eigentliche Wurzel, warum er nun in die Hölle kommt. Und das ist, dass er sein Vertrauen nicht auf Jesus setzt. Er hat ja nicht mal die Beziehung zu Gott. Und worauf setzt er offensichtlich sein ganzes Vertrauen? Auf sein Geld, auf sein Reichtum, auf das, was er erarbeitet oder ererbt hat. Das ist sein Vertrauen auf seine Fähigkeiten, auf seine eigene Kraft, nicht auf die Kraft des Herrn. Das ist sein eigentliches Vergehen. Und das müssen wir uns auch klar sein. Wenn wir sagen, so ist alles wunderbar, aber ich, das geht nicht. Der Herr macht es. Und wenn wir sagen, wir brauchen den Herrn nicht, nein. Wenn wir sagen, wir sind klug, wir wissen schon Bescheid, nein. So geht es nicht. Also, das mangelnde Vertrauen, das hat ihn in die Hölle gebracht. Und warum kommt Lazarus ins Paradies? Das ist eigentlich eine noch viel schwierigere Frage. Denn oberflächlich gesehen wüsste ich nicht, warum er ins Paradies kommen sollte. Wir wissen von ihm nicht, was er Gutes getan hätte. Eher, was er möglicherweise vorher falsch gemacht hat, dass er da landet, wo er landet, in eine Gosse. Aber das interessiert Jesus nicht. Jesus sieht nur den Bedürftigen. Und da kann ich es nur sagen, er kommt ins Paradies aufgrund der Verheißungen Gottes. Das ist es. Gott macht an ihm die Verheißungen wahr. Jesus ist zu den Elenden gekommen, zu den Armen dieser Welt, lesen wir in der Bibel, Jakobus 2,5 und noch viele andere Stellen. Er ist zu den Armen gekommen und er ist auch nicht zu Klugen gekommen, er ist zu den ganz einfachen Leuten gekommen. Er ist nicht, also wollte beide sagen, zu den Klugscheißern. Nein, zu den Klugen ist er nicht gekommen, er ist zu den Armen, einfachen Leuten gekommen. Zu denen ist er gekommen. Er ist nicht zu denen, die nichts brauchen, er ist zu denen, die was brauchen. Zu denen ist er gekommen. Und er kommt zu uns, wenn wir ihn brauchen. Wir sagen, wir brauchen ihn nicht. Nein, dann ist er auch nicht da. Aber wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Du bist unsere einzige Rettung. Ohne dich kommen wir nicht weiter. Er ist sofort da. Er hilft den Menschen, die ihn brauchen. Und hier hat auch Lazarus geholfen. Er hat Lazarus geholfen. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt. Warum nun Lazarus in den Himmel kommt, also indirekt. An solchen Menschen wie Lazarus, die Barmherzigkeit brauchen, wird die Barmherzigkeit oder Unbarmherzigkeit der Menschen offenbar. An Lazarus, da wurde die Unbarmherzigkeit des Reichen offensichtlich. Da wurde es offensichtlich. Und dann frage ich, welche sind die Menschen, an denen unsere Barmherzigkeit offenbar werden kann? Gibt es solche? Oder wo waren die Menschen, an denen unsere Unbarmherzigkeit offenbar wurde? Da überlegen wir mal. Da gibt es viel, also bei mir jedenfalls, gibt es viele. Und wo man sagen muss, auch das bringen wir dem Herrn. Auch das bringen wir dem Herrn. Ja, und da ist der Lazarus im Himmel, im Paradies. Paradies und Höllenpein, liebe Freunde, Das sind zwei Pole, zwei Extreme. Himmel und Hölle, das sind zwei Extreme. Das Minus und Plus sind zwei Extreme. Die kommen nicht zusammen. Das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit. Aber wie oft wünscht man sich, das mit dem Himmel und der Hölle ist nicht so schlimm. Wir kommen ja vielleicht mal in die Hölle und da werden wir geläutert und dann rutschen wir rüber in den Himmel. Ich sage, heute, das ist nicht biblisch und das gibt es nicht. Die Menschen sind dort, wo sie sind, wo sie hinkommen, und das ist, was die Hölle angeht, leider endgültig. Und das müssen wir uns wirklich bitte klar machen. Wir reden ja heute auch, oder was heißt wie heute schon einige Zeit, die Philosophen von Dialektik. Also das dialektische System ist ja sehr, sehr interessant. Da gibt es eine These und es gibt eine Antithese. Also ein Gut und ein Böse oder Schwarz und Weiß und solche Dinge. Eine These und eine Antithese. Das ist gut und richtig. Aber dass die Dialektiker sagen, ja, das ist aber ein Prozess. Zwischen These und Antithese ergibt sich eine Synthese daraus. Und die Synthese ist die neue These, wo sich wieder eine Antithese bildet und dann wieder eine Synthese und das endlose Spiel. Ich sage hier klipp und klar, also sollte hier jemand so ein theoretischer Kopf hier dabei sein, der das ein bisschen was gescheit erklärt haben möchte. Dieses System funktioniert nicht, das ist nicht biblisch, das gibt es nicht. Es gibt keinen Kompromiss zwischen Gut und Böse, und zwischen Gut und Böse ist, wie es Jesus ausdrückt, eine Kluft. Er drückt es ganz einfach aus. Eine Kluft, aber da kommt niemand drüber hinweg. Es ist kein Wechsel möglich. Und was nicht hier in dem Gleichnis drinsteht, das sage ich dazu. Wo wir hinkommen nach unserem Tod, das ist kein Glücksspiel, kein Roulette, sondern das ist Gewissheit für den, der glaubt. Wer Jesus angenommen ist, wer weiß, dass er ein Kind Gottes ist, der weiß auch, wo seine Heimat ist, nämlich im Himmel. Das weiß der. Und das wollte ich nur hier anfügen. Deswegen braucht derjenige, der glaubt, für den ist Glaubens Gewissheit, und er kann jetzt schon freudig sein und sich freuen darüber, wo er einmal hinkommen wird. Denn Jesus hat uns die Wohnungen bereitet, für jeden Einzelnen von uns. Das ist groß genug, da passen wir alle rein und noch viel, viel mehr. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum Zwiegespräch, und wo ich dann eigentlich nur den wichtigsten Schluss behandeln möchte, wo der reiche Mann, wir erinnern uns von dem gelesenen Text, der reiche Mann, der sagt so, es ist so schrecklich her und jetzt habe ich doch noch fünf Brüder. Wie kann ich erreichen, dass die da nicht hierher kommen? Die sind ja genauso übel wie ich oder genauso nicht besser wie ich. Und wenn die herkommen, ist ja fürchterlich. Ich möchte sie warnen oder warnen lassen. Nun, ich meine, wenn in der heutigen Welt hier jemand käme und würde sagen, also ich warne euch, dass ihr nicht in die Hölle kommt, sie würden genau sagen, was wir vorher gesagt haben, wie Hölle? Das ist eine Sache von vorgestern. Von was bist du denn? Und wir lassen uns nicht Angst machen. Wir sind aufgeklärt. Hölle gibt's doch gar nicht. Und wir machen ein paar Witze über die Hölle. Gibt's ja auch, nicht wahr? Aber ich will sagen, Angst haben sie doch alle davor. Angst haben sie doch alle davor. Also, wie kann man diejenigen dazu bringen, dass sie glauben, dass sie das für wahr halten? Da sagt der reiche Mann, der ehemals reiche Mann sagt, ja, da müssen wir Wunder her. Da muss jemand von Toten auferstehen, sonst glauben sie es nicht. Aber der Abraham, der weiß, wie wir Menschen sind. Wunder, entweder wir finden das toll und laufen dem Wundertäter nach und wir sagen, wie? Das können wir doch auch wissenschaftlich erklären, ist doch ganz einfach. Dann mach mal ein neues Wunder, vielleicht aber noch ein besseres Wunder, wo wir wirklich glauben. So geht es doch bei uns. Nein, Jesus sagt, die Wunder sind die Abraham. Und Jesus lässt Abraham sprechen. Abraham, die Wunder sind es nicht. Durch die Wunder kriegst du niemanden zum Glauben, niemanden zu einer klaren Entscheidung. Das kann nur die Schrift vollbringen. Nur Mose und Propheten, das damalige Testament, was sie hatten. Mose und die Propheten haben sie gehabt. Und nur das kann es sein. Das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes allein ist fähig, in der Lage, zum Glauben zu führen. Ja, und Wunder sind ja schön und gut, aber Wunder können auch in die Irre führen. Jesus hat uns gesagt, es werden falsche Christus kommen und Wunder vollbringen. Und da müsst ihr aufpassen. Und in der Endzeit, Offenbarung, da lesen wir ja, dass das Tier, also der Diktator, der wird große Wunder vollbringen aus seiner Macht. Er wird auch Tote auferwecken. Er wird Wunden heilen. Und was will er damit vollbringen? Was will der Geist von unten durch Wunder denn vollbringen? Er will die Menschen verführen. Er will die Menschen verführen. Aber wenn Jesus Wunder tut, lesen auch seine Wunder in der Bibel. Na, warum macht er das? Er macht das vor allem zur Verherrlichung Gottes, des Vaters. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Aber Wunder, das ist gut und schön. Aber mit Wundern werden wir nicht zu Gott finden. Wir müssen wachsam sein. Sie haben Mose und Propheten. Sie haben die Schrift. Sie haben das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Schrift. Und Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und so ist es. Der Glaube kommt aus der gesprochenen, geschriebenen, gelesenen Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft und die Macht, den Glauben zu schaffen, hat die Macht, uns Menschen zu erneuern. In Gottesdienst ist die Liturgie wunderbar, aber sie führt nicht zum Glauben. Die Musik ist wunderbar, aber sie führt nicht zum Glauben. Die Lieder sind wunderbar, sie können helfen, aber zur Entscheidung führen sie nicht. Das ist die Schrift. Das ist die Schrift und das ist das Wort Gottes. Und deswegen möchte ich jetzt Ihnen, euch gerne sagen, ein paar Eigenschaften des Wortes Gottes, damit es nochmal klar wird, wie machtvoll das Wort Gottes ist. Aber zuerst gerne doch noch lesen aus dem Psalm 33. Da steht es, was das Wort Gottes alles bewirkt. Ich lese nur einige Verse. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen. Durch den Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer. Er sammelt die Wasser des Meeres wie in einem Schlauch. Er birgt die Fluten wie in einer Scheune. Darum stehe vor Ehrfurcht vor dem Herrn die ganze Erde. Darum mögen wir uns vor ihm scheuen als Bewohner dieses Erdkreises. Denn er sprach, da geschah es. Er befahl, da stand es da. Sein Wort ist es. Sein Wort kann alles bewirken. Und deswegen lasst uns auf sein Wort hören. Und sein Wort hat einige außergewöhnliche Eigenschaften. Es richtet, es überführt und es trennt. Ja, es trennt auch. Es trennt. Und warum trennt es? Weil es die Wahrheit ist. Es ist die Schärfe des Schwertes, ist die Wahrheit. Und die Worte, die Jesus redet, die sind Leben. Die sind Leben. Die Worte, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Das ist das Wort. Das Wort. Und die Worte Jesu sind ewig. Also wenn niemand sagt, das, was in der Bibel steht, das ist doch altmodisch. Das war vielleicht von vor 2000 Jahren ganz wichtig. Heute sind wir viel weiter. Heute wissen wir alles besser. Nein, nein. Das ist nicht richtig. Das Wort Gottes, das Wort Jesu, ist ewig. Was er gesagt hat, gilt heute und wird in 1000 Jahren gelten. Da können wir sicher sein. Da braucht man nichts neu zu schreiben. Das ist sein Wort. Es ist mächtig. Und das Größte, liebe Freunde, das Größte und eigentlich unfassbar für uns ist, Jesus selbst ist das Wort. Jesus ist gekommen, Jesus selbst ist das Wort. Das stellt gleich Johannes zu Beginn seines Evangeliums fest. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das war Jesus, unser Herr. Abraham, vollkommen recht. Wir brauchen keine Wunder. Wir brauchen nichts. Wir brauchen nur sein Wort. Und dann können wir uns wirklich entscheiden für uns. Dann wissen wir, er ist wirklich der Herr. Und ihm können wir vertrauen. Und wer es nicht tut, der hat dann auch keine Gewissheit, dass er im Himmel landet, sondern er wird dann woanders sein. Das ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist so kraftvoll, dass es jeden verwandelt, der es aufnimmt. Die meisten von uns haben das ja erfahren. Aufgenommen und der Herr hat uns verwandelt in eine neue Kreatur. Das ist so. Wir haben das Wort und die Propheten. Und wir haben doch die Evangelien dazu. Wir haben die Briefe. Und wir haben Jesus Christus. An ihn können wir uns wenden und können unser Leben ihm anvertrauen. Für die es gemacht haben, war es die wichtigste Entscheidung. Und ich kann sagen, wer das noch nicht gemacht hat, für den wird es die aller wichtigste Entscheidung. Und wer sich noch nicht für Jesus entschieden hat, dem rufe ich jetzt ihm zu. Tun Sie es, tu du es jetzt. Entscheide du dich für Jesus Christus, für das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und nimm du ihn als deinen, als ihren persönlichen Heiland an. Zögere nicht hinaus. Diese Entscheidung ist jetzt fällig. Und wenn du das gemacht hast, dann wirst du ganz sicher wissen, ich bin ein Kind Gottes und meine Heimat ist im Himmel. Amen.